Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, ich glaube, es ist 2 Wochen her, da rief mich Cornelia im Urlaub an und sagte, wie wäre es sonntags sowieso im Haus Jona, wie wäre es noch mit einer Runde Waldkirche? Weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, wenn Cornelia um einen um was bittet. Gelle, genau, so habe ich auch gedacht. Und dann hat sie noch gesagt, so ganz entspannt, ach, wir haben gerade kein festes Thema, aber dir fällt schon was ein, du machst das schon. Na gut, dann gucken wir mal miteinander, mit meinem Stil. Als Gemeindemitglied bin ich hier. Mein Nachbar hat mich gefragt, was machen Sie hier eigentlich? Peter Meyer-Röhm ist Gemeindemitglied in der Waldkirche, ist das sehr gerne und macht das hier auch sehr gerne in der Vertretung ehrenamtlich. Ansonsten ist ja mein Dienstauftrag, wie die meisten wissen, Altenseelsorge hier im Dekanat Dreieich-Rottweiler, 32 Alten- und Pflegeeinrichtungen und aller Menschen, die dort sind im Landkreis Offenbach und die andere Hälfte meines Dienstes im evangelischen Hospiz in Frankfurt. Und Predigen, ich schätze die Predigten, die in der Waldkirche gehalten werden von Predikanten, Predikantinnen, von Cornelia und Michael. Und ich habe noch mal einen anderen Stil. Gucken Sie mal, wie Sie damit klarkommen. Als dann. Liebe Leute hier in der Waldkirche und online. Ein aktueller Anlass soll es bei mir immer sein. Habe ich ein bisschen geguckt. Am 10. Oktober gab es den diesjährigen Friedensnobelpreis. Wir haben vielleicht noch einen in Erinnerung, der lautstark gefordert hat und auch erwartet hat. Ja, make me great again, ihn zu bekommen. Aber der ist leer ausgegangen. Kommentar dazu, Gott sei Dank. Stattdessen hat Maria Machado, eine Politikerin aus Venezuela, ihn bekommen für ihren, wie es heißt, unermüdlichen Einsatz mit friedlichen Mitteln für die Demokratie. So das Nobelpreiskomitee. Soweit, hoffentlich auch so gut, denn bei so manch einem anderen Preisträger aus der Vergangenheit, mir ist da Yasser Arafat oder auch Barack Obama eingefallen, dürfte es zumindest so ein bisschen fraglich sein, ob das so eine gute, angemessene Wahl war. Friedensnobelpreis hat mein Interesse geweckt. Wissen Sie, seit wann es den gibt? Kann man sich ganz einfach merken. Seit 1901, mit dem Beginn des letzten Jahrhunderts, Henri, ich hatte kein Französisch in der Schule, man merkt, Dunant heißt er, glaube ich, wurde als Gründer des Internationalen Roten Kreuzes als erster mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Friedensnobelpreis. Frieden ist immer wieder Thema, allgegenwärtig. Und ich habe mir gedacht, wie das heute so ist mit All Times Best, wen würden wir denn für den Friedensnobelpreis aller Zeiten vorschlagen, wenn wir den zu vergeben hätten für die letzten 2000 Jahre? Wen würden Sie vorschlagen? Danke, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, wäre das ganz schräg gewesen. Ja, das darf man in einem christlichen Sonntagsgottesdienst auch erwarten. Schon im Alten Testament bei Jesaja 9, Vers 5 hören wir vom verheißenen Fürsten des Friedens. Seine Geburt kündigen die Engel an mit Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Und er selbst ruft dazu auf, Feinde zu lieben, spricht die Friedfertigen dieser Welt selig und allen Menschen bis zum Ende sein Shalom, Friede sei mit dir zu, immer wieder. Am Ende seiner irdischen Zeit gibt er sein Leben aus Liebe zu uns, zur Vergebung für unsere Sünden als unschuldiges Opfer. Und zuvor, in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium Kapitel 14, da hat er uns versprochen und allen, die ihm nachfolgen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, ich denke mal, diesen Jesus von Nazareth würden wir wahrscheinlich als den einzig würdigen All-Times-Friedensnobelpreisträger vorschlagen. Aber gibt es da nicht auch andere Texte? Corinna hat mir gerade gesagt, da ist einer, da sind wir hängen geblieben. Neulich, als wir das Matthäusevangelium gelesen haben. Gestern Abend hatte ich noch das Gespräch mit einer Freundin, die 4 Kinder hat und die hat auch vehement gegen diesen Text protestiert. Na dann, gucken wir mal. Eine Rede von Jesus, sehr leidenschaftlich, Matthäus 10, 34 bis 39. Dort spricht Jesus ganz anders. Lassen wir ihn zu Wort kommen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wort des lebendigen Gottes bezeugt vom Evangelisten Matthäus. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesus provoziert, mindestens. Das irritiert, das verstört, ist vielleicht gut so. Klingt mehr nach einem radikalen Krieger als nach einem Friedensboten und Friedensstifter. Dabei ist noch gar nicht so lange her, kurz davor im 5. Kapitel in der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Schlägt dich jemand auf die eine Wange, halt ihm auch die andere hin. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch verfolgen. Wie passt denn das zusammen? Bestätigt sich hier etwa der oft gehörte Spruch, ja, ja, deine Bibel, die ist doch voller Widersprüche. Ich will diese Aussagen, die auch so ein bisschen konträr sind, erstmal nebeneinander stehen lassen. Halten wir das mal aus. Die Leute damals mussten das auch aushalten. Und bei den Stichworten Schwert und Christenheit, da fallen manch einen sicherlich auch Ereignisse aus der Vergangenheit ein. Kreuzzüge im Mittelalter, um die heilige Stadt Jerusalem zurückzuerobern. Das Verbrennen von Frauen und Männern, die Ansichten vertraten, die der damaligen kirchlichen Lehre widersprachen. Über Jahrhunderte hinweg immer wieder grausame Verfolgung und Ermordung von Juden. In 12 Tagen ist Reformationstag. Auch und gerade als protestantische Christen sollten wir niemals vergessen, dass Luther in seinen letzten Lebensjahren gegen jüdische Menschen hetzte, aufforderte, ihre Synagogen anzuzünden. Das entsetzt uns bis heute aus gutem Grund und völlig zu Recht. Wir sehen daran, auch ehrbare, zutiefst gläubige Menschen können in ihrem Leben mal daneben liegen. Und der Jesus mit seiner Aussage vom Schwert und vom Unfrieden, liegt der etwa auch daneben? Der Blick in die Heilige Schrift zeigt, wir Menschen sind nicht so friedlich, wie wir es gerne wären, wie wir es als Bitten oft ausdrücken. Und für das erste Beispiel müssen wir gar nicht lange suchen, Kain und Abel. Und ich glaube, seit Kain und Abel scheitert das, was wir an Frieden ersehnen, immer wieder an unseren eigenen menschlichen Unzulänglichkeiten. Die treiben uns und andere zur Gewalt, manchmal sogar innerhalb christlicher Konfessionen. Die Kirchen haben sich nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges im Ökumenischen Rat der Kirchen zusammengefunden, um sich gegenseitig zu stärken, um deutlich zu machen, Gewalt, Zerstörung, das kann niemals Gottes Wille sein. Zurück zu Jesus. Die Aussagen von Schwert und Unfrieden. Was bedeutet dieses Heraufbeschwören von Streit, Entzweiung, Auseinandersetzung wegen ihm? Kapitel 10, Aussendungsrede. Der Jesus bereitet seine Nachfolger darauf vor, dass es in der Welt, wenn sie ihrem Auftrag folgen, die frohe Botschaft zu verkünden, für sie nicht leicht werden wird. Die waren schon eine Weile mit ihm unterwegs, waren so sicherlich ganz zugerüstet, aber das Letzte fehlte noch, die vollständige Entscheidung, ihm nachzufolgen, sicherlich auch in Leid und Auseinandersetzungen. Manche haben, ich habe das früher in meinem Konfirmandenunterricht gemerkt, so ein bisschen eine romantische Vorstellung, wie das war, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich glaube, dass die alten Jesus-Filme da auch ihren Anteil daran haben. Folge mir nach. Das war immer wieder die Ansage von Jesus. Das ist auch die, die wir auf unsere eigene, ganz persönliche Art und Weise jede und jeder, jeden Tag von ihm zugesprochen bekommen. Manchmal geht's mir so mitten ins Herz hinein. Weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht. An anderen Tagen denke ich auch, ich habe so viel anderes zu tun. Kann diesen Ruf zur Nachfolge jetzt gerade nicht hören. Wie hast du vorhin so schön gesagt? Jesus ist immer da. Genau, der ist immer da. Der redet auch immer mit mir. Aber kann ich das auch immer hören? Kann ich das auch immer annehmen? Das ist oftmals eine große Herausforderung. Und das war es auch, als Jesus das an die Leute damals gerichtet hat. Denn eigentlich denken wir ja, wenn er mir begegnet, da lasse ich doch alles stehen und liegen. Und wir kennen auch welche, die das genau so getan haben. Aber die Freundin, mit der ich gestern Abend diskutiert habe, die sagt, ich lass doch nicht meine 4 Kinder im Stich. Ich bin überzeugt, Jesus hat mich zu etwas ganz anderem berufen. Nachfolge kann viele Gesichter haben. Nachfolge muss nicht bedeuten, dass ich alles stehen und liegen lasse, dass ich alles hinter mir lasse. Aber in dem Kontext, in dem Jesus diese Worte gesagt hatte, da ging es für Jüngerinnen und Jünger um das Ganze. Die hatten wirklich alles zurückgelassen. Und ich habe mir dann mal vorgestellt, wie wäre es, wenn ich meiner inzwischen 96-jährigen Mutter sagen würde, ich bin dann mal weg und bis auf Weiteres mit Jesus unterwegs. Die ist schon auf meine Unterstützung angewiesen. Und meine kranke Schwester, die inzwischen auch Rentnerin ist, ebenso. Die würden sich mit ihrer Begeisterung sicher zurückhalten. Auch die mir anvertrauten Menschen in den Pflegeheimen und im Hospiz, ob die dafür Verständnis hätten, wenn ich sage, ich bin dann mal weg. Übertragen Sie das auf Ihre eigene Lebenssituation. Wir merken, für die Familien, für die An- und Zugehörigen der Jünger, wie man heute sagt, war das schon eine ganz große Herausforderung. Da lässt einer seine Familie zurück. Wer hat anstelle von Petrus die Fische gefangen, den Unterhalt für die Familie verdient? Wer hat anstelle von Jakobus handwerkliche Arbeiten durchgeführt? Wer hat anstelle von Maria Magdalena oder Salome, die auch zum Umfeld dieser Jüngergruppe gehört haben, fürsorgliche Aufgaben innerhalb der Familie übernommen. In der Theologie habe ich gelernt, früh im Studium, das sei die Radikalität des Urchristentums. Naja, ich glaube, diese Radikalität besteht im Grunde genommen bis heute. Folge mir nach, daran hat sich nichts geändert. Und wer sich für Jesus entscheidet, der erlebt dann manchmal auch, so wie er seine Freunde und Freundinnen vorbereitet hat in der Aussendungsrede, dass im Frieden erstmal, dass im Leben erstmal kein Frieden einkehrt, sondern dass es Auseinandersetzungen gibt. Eine Entscheidung für Jesus führt manchmal auch im Umfeld dazu, dass ich abgelehnt werde. Und ich glaube, gerade wir hier in der Waldkirche, wenn wir anderen von Jesus erzählen, machen wir immer wieder diese tollen Erfahrungen, dass Menschen von selbst den Weg zu ihm finden. Aber manches Mal erfahren wir auch Ablehnung, Auseinandersetzung. Und wenn wir auf den Bibeltext aufmerksam hinschauen, dann ergibt sich eine sehr spannende Perspektive. Die Auseinandersetzungen verlaufen nämlich nicht auf der Ebene derselben Generation, sondern die Auseinandersetzungen verlaufen auf den Ebenen der verschiedenen Generationen. Jetzt kann man mal so einen Augenblick innehalten und überlegen, diejenigen, die Kinder haben, machen die Kinder alles so, wie ich mir das gewünscht hätte? Sind die Enkel so geworden, wie sie hätten sein sollen? Und ich selbst? Was hatten meine Eltern für Vorstellungen, wie ich mein Leben gestalten soll? Was haben mir die Großeltern geraten? Was mache ich genau so? Was mache ich vielleicht auch ganz anders? Und ich glaube, das tiefe Thema hier ist die Auseinandersetzung in den Generationen, die gegenseitigen Erwartungen. Und da unterstelle ich jetzt mal, wissen wir alle aus dem Familienleben, dass es erhebliche Meinungsverschiedenheiten, manchmal auch Konflikte gibt in Familien, die auftreten. Das gehört zum Alltag und das ist auch wichtig für alle Generationen. Und manchmal folgen gerade die jüngeren Aufträgen, die sie mitten in ihr Herz bekommen haben. Dann sagen sie, ich muss das tun. Und das Verständnis der älteren Generation, das ist schwer zu erreichen. Und an dieser Stelle ist der Ruf von Jesus, folge mir nach, eine Herausforderung. Und er bringt das Schwert. Aber das Wichtige, und das ist das Angebot, diese Bibelstelle vielleicht so zu deuten, dass sie etwas Gutes bedeuten kann, trotz ihrer Herausforderungen im Text. Dieses Schwert steht nicht für eine kriegerische Auseinandersetzung. Das merkt man auch aus dem Umfeld des Textes. Dieses Schwert steht dafür, dass es darum geht, sich zu entscheiden. Es gibt nur die eine oder die andere Seite. Sie alle kennen Bilder aus der christlichen Kunst, in denen Jesus als Richter dargestellt wird, das jüngste Gericht, meist mit dem Schwert in der Hand. Und es ist der Ruf von Jesus, sich zu entscheiden. Folge mir nach. Die eine Seite und die andere Seite. Man kann nicht auf dem Schwert bleiben. Und diese Entscheidungen, die Menschen manchmal treffen, auch Entscheidungen für Jesus oder für ihr Leben, entgegen der Wünsche der eigenen Familie, entgegen der Vorstellungen anderer Generationen, die führen manchmal auch zu Unfrieden. Und wenn wir das so sehen können, Schwert als Symbol der Entscheidung und der Unfriede als ein Prozess, den es immer wieder gibt in unseren Partnerschaften, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in Vereinen und in Gemeinden. Unfrieden gehört zum menschlichen Leben, manchmal dazu, weil es darum geht, Klarheit zu gewinnen. Jesus als Friedensnobelpreisträger, ich glaube, ihm selber wäre das nicht so wichtig. Ihm ist es viel wichtiger, dass er mit seiner frohen Botschaft auf vielfältige Weise verkündet hat, dass wir zu Friedensstiftern und Friedensstifterinnen werden. Dazu gehört auch, dass wir uns manchmal entscheiden müssen und dafür in Kauf nehmen, dass es in unserem Umfeld erstmal einen gewissen Unfrieden gibt. Aber das ist dann eine der Situationen, wo es in ganz besonderer Weise gilt, auf die Zusage Gottes zu vertrauen. Jesus sagt uns, meinen Frieden lasse ich euch, den gebe ich euch, und der ist viel größer als das, was wir unter Frieden verstehen. Das ist etwas, in das wir uns hineinbegeben, hineinfallen lassen können. Und ich sage Ihnen sehr offen und deutlich, ich bin unglaublich dankbar für meine Dienstfelder in den Altenheimen und im Hospiz. Zuletzt habe ich gestern Abend an einem Bett gesessen, zu spüren, wie Menschen sich fallen lassen in diesen unglaublichen Frieden Gottes. Und die können manchmal auch überhaupt nicht erklären. Die sagen, ich weiß auch nicht, wie das wird, aber es wird gut. Ich vertraue auf Gott. Und mehr muss es gar nicht sein. Deswegen hören wir auf den Ruf von Jesus zur Nachfolge. Halten wir Unfrieden aus, der manchmal nötig ist, und vertrauen letztlich immer wieder auf den Frieden Gottes, der unendlich viel höher ist als alle unsere beschränkte menschliche Vernunft. Und dieser Friede, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus. Amen.